ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute 40 Jahre Schengen. Was wird aus der Idee der offenen Grenzen? Am Mikrofon ist Doris Maul. Nach innen öffnen, nach außen schließen. Das war der ursprüngliche Grundgedanke des Schengener Abkommens, das vor 40 Jahren, genauer am 14. Juni 1985, im Moselort Schengen unterzeichnet wurde und dann im Frühjahr 1995 in Kraft getreten ist. Der Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb Europas galt damals eindeutig als Fortschritt. Inzwischen allerdings begegnen viele europäische Staaten, darunter auch Deutschland, der steigenden Migration nach Europa wieder verstärkt mit Grenzkontrollen. Was bedeutet das für die Freizügigkeit in Europa? Ist die Idee von Schengen gescheitert? Darüber wollen wir heute diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Meine Gäste sind Sandra Kostner, Historikerin, Migrationsforscherin und Professorin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Mit dabei außerdem Professor Dr. Winfried Kluth. Er ist Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Und ich begrüße Professor Dr. Stefan Kadelbach. Er bekleidet die Professur für öffentliches Recht, Europa und Völkerrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Kadelbach, es wird am kommenden Samstag in Schengen eine große Fete zum 40. Geburtstag geben, also 40 Jahre Schengener Abkommen. Ist das in Ihren Augen ein Grund zu feiern?
Das ist es unbedingt und nicht nur in meinen Augen. Wenn man sich die Umfragen anschaut, die zum Freizügigkeitsraum in Europa so durchgeführt worden sind, noch vor einem Jahr etwa beim Eurobarometer, 75% aller Europäerinnen und Europäer die Freizügigkeit in Europa als eine der größten Errungenschaften der europäischen Integration bezeichnet. Und ich sehe das ganz genauso. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass das einfach ein Grund zum Feiern ist.
Frau Kostner, wie sehen Sie das? Machen Sie ein Piccolo auf und stoßen auf das Schengener Abkommen an? Oder sind Sie angesichts von 40 Jahren Schengen eher nicht in Feierstimmung?
Gut, bei mir wäre es jetzt eher nicht der Piccolo, weil ich nicht so eine Piccolo-Freundin bin. Aber ich schließe mich Herrn Kadelbach dahingehend an, dass insgesamt Schengen eine sehr gute Idee war und auch sehr vieles in der Umsetzung geklappt hat. Wir haben aber auch Probleme, die sich von Anfang an abgezeichnet haben. Deshalb hat es ja auch 10 Jahre gedauert, bis es überhaupt umgesetzt wurde mit den offenen Grenzen. Und das betrifft im Wesentlichen die Asylmigration. Da haben sich Dysfunktionalitäten eingeschlichen und da müssen wir dringend rangehen.
Herr Professor Kluth, aus der Perspektive eines der Verantwortlichen für Integration und Migration in unserem Land. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass Europa auch den 50. und den 60. Geburtstag des Schengener Abkommens noch feiern wird?
Nun, ich denke, dass diese Freizügigkeit für das Bewusstsein, dass wir ein geeintes Europa sind, sehr wichtig ist. Und dass wir auch in diesem Zusammenhang diese Symbole brauchen, nämlich die offenen Grenzen. Das hängt natürlich sehr eng mit Migration zusammen, nämlich der Migration innerhalb des Unionsraumes. Aber dazu hat sich eben jetzt diese zweite Konnotation dazu gesellt, nämlich Migration als Sicherheitsrisiko. Und ich denke, dass wir da in der Tat eine Austarierung brauchen. Wir hatten ja 2024 schon eine kleine Reform in Bezug auf die Grenzkontrollen und da muss weiter dran gearbeitet werden. Für mich persönlich ist es wichtig, hier nicht mit falschen Überschriften zu arbeiten und die Grenzkontrollen nicht als Hauptthema und auch die Migration von Sicherheitsfragen so zugespitzt zu determinieren. Das entspricht auch nicht den Tatsachen.
Also blicken wir vielleicht zu Beginn dieser Sendung mal zurück kurz. Also was war die Vision von Schengen, als Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten das Schengener Abkommen im Juni 1985 unterzeichnet haben?
Naja, es ging schon sehr stark darum, für die Bürgerinnen und Bürger Europas die europäische Gemeinschaft damals ja noch erlebbar zu machen. Also François Mitterrand und Helmut Kohl damals, die ja die Grundidee dazu hatten, war der Gedanke, der europäische Einigungsprozess ist etwas erlahmt. Es gab auch nicht so eine positive Europastimmung zu dem Zeitpunkt in der Bevölkerung. Das heißt, wir müssen eben auch politische Signale setzen, es wirklich für die Menschen erfahrbar machen, dass die europäische Gemeinschaft was sehr Positives ist, weil wir schaffen einen gemeinsamen Raum, wenn ich eben nicht ewig an Grenzen stehe oder überhaupt nicht angehalten werde und meinen Pass zeigen muss. Das deutet ja auch darauf hin, dass es ein gemeinsamer Raum ist, in dem wir uns frei bewegen können. Also das war schon sehr stark eben auch mit diesem europäischen Einigungsimpuls dann auch versehen. Und die Innenminister damals waren nicht ganz so begeistert, weil die natürlich sofort an Sicherheit gedacht haben. Die haben gesagt, oje, was bedeutet das denn für die grenzüberschreitende Kriminalität? Was bedeutet das dann auch für Migration über die Grenzen? Und deshalb eben 10 Jahre von der Idee der Unterzeichnung Schengens über eben dann auch das Dubliner Übereinkommen aus dem Jahr 1990, wo es dann schon um Asylmigration ging, bis eben zum Abbau der ersten Schlagbäume dann vor 30 Jahren 1995.
Aus meiner Sicht ist auch wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass es die Grundfreiheiten, die ja die wesentliche Grundlage der innereuropäischen Freizügigkeit sind, schon vorher gegeben hat. Sie stehen also nicht in einem grundlegenden Widerspruch zu Grenzkontrollen. Deswegen ist das, was ja auch schon betont wurde, das Symbolische und das Bewusstseinsprägende der entscheidende Schritt gewesen. Das heißt also, Personenfreizügigkeit, Warenverkehrsfreiheit hat es auch vorher gegeben. Nur der Grenzübertritt hat etwas länger gedauert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, hier keinen fundamentalen Widerspruch zu sehen, sondern dass das Schengen-Recht und das ganze Grenzkontrollrecht tatsächlich auch eine gewisse Flexibilität in sich hat, weil es keine grundlegende Infragestellung von Freizügigkeit bedeutet, sondern eine andere Kontextualisierung, wie diese Freizügigkeit gerade an den Grenzen gebraucht werden kann, wie sie umgesetzt werden kann.
Herr Kadelbach, wie erinnern Sie sich an die Zeit vor 40 Jahren?
Ja, man kann noch ein bisschen weiter zurückgehen. Es gibt ja von 1975 schon die ersten Pläne für ein Europa der Bürger, die in entsprechenden Papieren von Vordenkern des Schengen-Raums verfasst worden sind. Der Belgier war es, glaube ich, Leo Tindemans, hat einen entsprechenden Bericht über Europa der Bürger vorgelegt gehabt. Dann, wenn man sich speziell die Lage 1985 nochmal daran erinnert, 84 war ein Jahr, in dem es zum einen Streiks der Lastwagenfahrer gegeben hat, die damals bis zu 20 Stunden auf ihre Zollabfertigung hatten warten müssen. Und die Bevölkerung hat ihre Ziele, vor allem auch in Frankreich, die Grenzen zu öffnen, ganz überwiegend auch unterstützt, wie damalige Umfragen auch ergeben haben. Schon 1984 gab es ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich, die Grenzkontrollen wegfallen zu lassen. Und in Benelux gab es ja ohnehin schon vorher Freizügigkeit, sodass sich das so zusammengefügt hat, ziemlich natürlich und harmonisch, zu einem etwas größeren Freizügigkeitsraum, als das in der Benelux-Union der Fall gewesen war.
Das ist ja eben schon angeklungen. Also besonders profitiert von Schengen haben die Menschen in den europäischen Grenzregionen, also zum Beispiel eben zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und den Niederlanden, zwischen Deutschland und Tschechien. 30-40% der Europäer und Europäerinnen leben in solchen Regionen. Was würden Sie sagen, welche Errungenschaften hat Schengen diesen Menschen in den vergangenen 40 Jahren beschert?
Ja, schon recht große Errungenschaften, weil es ja möglich ist, dann in einem Land zu leben, in einem anderen zu arbeiten und trotzdem in einer erträglichen Zeit zum Arbeitsplatz zu kommen. Das haben wir ja in der Corona-Zeit gesehen, als auch die Grenzen auf einmal zu waren, die Menschen auch teilweise einfach nicht zu ihren Arbeitsplätzen gekommen sind, was das bedeutet. Wir sehen es ja jetzt teilweise auch bei den Grenzkontrollen Frankfurt-Oder-Slubice, was es bedeutet, wenn Menschen auf einmal sehr lange da wieder stehen müssen und es in den Arbeitsalltag dann gar nicht hineinpasst. Also das hat natürlich sehr viele Möglichkeiten eröffnet, teilweise auch in einem Landstrich zu leben, wo vielleicht die Mieten günstiger sind oder auch die Kaufpreise für Häuser günstiger sind und im anderen Land zu arbeiten, wo die Löhne höher sind. Also das ist für diese Menschen definitiv eine Win-Win-Situation. Auch, dass man die Just-in-Time-Fertigung machen kann, also länderübergreifend dann produzieren kann, das setzt natürlich auch voraus, dass die Teile, die ich, sagen wir mal, in Polen produziere, dann genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es in Deutschland in der Fabrik brauche, auch da sind. Und dass ich nicht jetzt unterschiedliche Zollabfertigungszeiten einrechnen muss, die das Ganze ja dann unter Umständen torpedieren können.
Man kann vielleicht noch hinzufügen, dass, wenn man sich mal kurz von den Grenzregionen löst, dass heutige Generationen Europa schon gar nicht mehr anders kennen als ein Europa ohne Grenzen. Und dass das ein Zustand ist, der eigentlich für viele, die deutlich jünger sind, als ich es bin, Normalität bedeutet. Und auch gerade darin wird auch Europa erlebt. Und das, finde ich, sollte man auch bei der Gelegenheit sagen.
Und es ist ja auch interessant, dass es auch für die Schweiz gilt, weil Schengen ja nicht auf die Europäische Union im engeren Sinne begrenzt ist. Und ich denke, dass einmal dieser Alltagsaspekt für die Menschen, die in der Grenzregion leben, wichtig ist. Deswegen haben wir ja aus dem Saarland und aus Aachen und anderen Grenzregionen auch die Widersprüche zu den Grenzkontrollen jetzt gehört. Und das Zweite ist eben die Wirtschaftslogistik. Das sind also, glaube ich, zwei sich ergänzende Faktoren, die natürlich dann auch alle andere Kreise der Gesellschaft als Fan dieser Errungenschaft determinieren.
Also wir haben jetzt über die Errungenschaften gesprochen, aber dennoch, momentan haben wahrscheinlich viele der Menschen in den Grenzregionen und auch der Menschen, die nicht in den Grenzregionen leben, aber die in den Grenzregionen besonders, kein wirkliches Schengen-Feeling. Stattdessen gibt es eben diese Staus, lange Wartezeiten an den Grenzen, durch die Grenzkontrollen. 10 der insgesamt 29 Schengen-Staaten haben gegenwärtig tatsächlich Grenzkontrollen an ihren Grenzen zu ihren europäischen Nachbarn. Und das ja schon seit 2015, seit der sogenannten Flüchtlingskrise. Grenzkontrollen, die es ja eigentlich im Schengen-System eben nicht mehr geben soll. Was ist da in den vergangenen Jahren schiefgelaufen?
Ja, wir haben halt im Grunde zwei Bereiche, die nicht so richtig zusammenpassen. Das Schengen-System war eigentlich so gedacht, wie Sie es auch am Anfang gesagt haben, dass mit der Öffnung der Binnengrenzen auch eine stärkere Kontrolle der Außengrenzen einhergehen sollte. Völlig frei war das nie, aber es war jedenfalls vereinbart, dass das so auf eine harmonisierte Weise passieren sollte. Und man hat mit dem Migrationsdruck, der aus verschiedenen Gründen entstanden ist, schlicht nicht gerechnet. Das andere Bein, auf dem das ganze Freizügigkeitsrecht in einem weiten Sinne gesprochen in Europa steht, ist halt dieses ganze Asylrecht. Und das hat sich eben erwiesen, dass das in der Praxis nicht so funktioniert, wie es konstruiert worden ist. Ja, das ist so das Hauptproblem. Und jetzt ist halt die große Frage, wie weit soll man das Schengen-System gewissermaßen für die Dysfunktionalität und vielleicht auch für das Eingeständnis, dass das ganze Asylrecht kaum funktionieren kann, verantwortlich machen?
Also das war ja von Anfang an auch eine Diskussion, dass die Einführung von Schengen dann auch bedeuten würde, eben Sicherung der Außengrenzen. Und deshalb auch Dubliner Übereinkommen, ja schon aus dem Jahr 1990, erst 97 in Kraft getreten, dass dann der Mitgliedstaat bestimmt wird, der zuständig ist für die Durchführung von Asylverfahren. Und da gibt's natürlich ganz unterschiedliche Interessen und funktionieren kann das letztendlich, wie es auf dem Papier dasteht, nur solange die Zahlen relativ überschaubar bleiben. Weil die Außengrenzstaaten diejenigen sind, die eigentlich die erst zuständigen Staaten sind. Die haben aber häufig kein allzu großes Interesse, wenn die Zahlen hoch sind, die Personen alle, wie sie es eigentlich müssten, zu registrieren. Also auch im Eurodac, im Fingeridentifikationssystem, Fingerabdruckidentifikationssystem dann festzuhalten und dann tatsächlich auch Asylverfahren durchzuführen. Man kann das aber auch wiederum verstehen, dann müssten die alle Verfahren durchführen, alle Menschen dann tatsächlich bei sich aufnehmen. Dann wären das sehr große Zahlen und die anderen Staaten würden dastehen und könnten sagen, ja, wir haben ein wunderbares Asylsystem, aber sind selbst nicht betroffen. Und dadurch lassen die Außengrenzstaaten halt sehr viele Menschen weiterziehen, die auch weiterziehen möchten, weil häufig die Außengrenzstaaten überhaupt nicht die Staaten sind, in die sie einwandern möchten. Und dann kommt es eben zu dieser sogenannten Sekundärmigration und dann geht eben das Problem los, wer ist eigentlich der zuständige Mitgliedstaat? Also wie kann man jetzt bestimmen, welcher Staat zuständig ist? Muss man einreisen lassen, wenn jemand ein Asylgesuch stellt? Oder kann man, solange jemand zumindest noch auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates ist, auch sagen, dieser Mitgliedstaat ist jetzt zuständig für die Durchführung des Dublin-Verfahrens, also zu schauen, wer ist denn eigentlich der Ersteinreisestaat, soweit sich dieser feststellen lässt. Und das sind einfach ganz große Interessenkonflikte bei den verschiedenen europäischen Staaten, die zu dieser Dysfunktionalität führen.
Also bevor wir zu dieser strittigen Frage, muss man die Leute reinlassen, wenn sie ein Asylgesuch stellen, kommen, die ja jetzt auch ein deutsches Gericht beschäftigt hatten. Nochmal zu diesem: Grenzkontrollen sind gemäß dem Schengener Abkommen nur als letztes Mittel und zeitlich befristet erlaubt und das nur bei ernsthaften Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit. Und die Bundesregierung sagt, eine solche Bedrohung läge vor. Die Frage an Sie: Stellt die Migrationslage, hier war jetzt verschiedentlich auch schon von Migrationsdruck die Rede, tatsächlich die im Schengener Grenzkodex geforderte außergewöhnliche Situation dar, wenn man sich vor Augen führt, dass durch den Ausbau des Außengrenzschutzes, eben Stichwort Ausbau Frontex, die Asylantragszahlen ja zurückgehen?
Das Problem, mit dem wir im Augenblick kämpfen, ist die Sekundärmigration. Die Sekundärmigration ist ja nicht eine Folge unzureichender Kontrolle an den Außengrenzen, sondern der Wanderung in andere Länder, die nicht zuständig sind. Deswegen kann man das Thema, was wir jetzt im Augenblick haben, nicht in dieser Weise miteinander verbinden. Das sind zwei verschiedene Phänomene.
Entschuldigung, ja. Ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was Frau Kostner gesagt hat?
Im Prinzip nein, schon. Zu Frau Kostner nicht, aber das ist ja so eine beliebte Sache. Wenn die Außengrenzkontrollen funktionieren würden, dann hätten wir jetzt keine Sicherheitsprobleme. Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der zweite Punkt ist der, dass die Frage, ob die Grenzkontrollen an den Übergängen das effektive Mittel sind, auch eine neuere Sichtweise ist. Ich war vor Jahren auf mehreren Veranstaltungen, wo wir das auch diskutiert haben. Und da wurde von den Sicherheitsexperten immer gesagt, Grenzkontrollen sind gar nicht wirklich effektiv, sondern Schleierfahndung, also das, was der Schengener Grenzkodex für die Grenzregionen vorsieht, das ist viel effektiver. Und diese Diskussion ist jetzt gekippt. Das heißt, da haben wir auch eine Neubewertung, welche Art von Kontrolle eigentlich wirksamer ist. Und meine Vermutung ist, dass das auch mit politischen Diskursen zusammenhängt. Aus meiner Sicht ist die ältere Ansicht, dass das Schengen-System eigentlich effektiv ist für Sicherheit. Sicherheitsgewährleistungen nicht wirklich widerlegt worden. Und da kann man jetzt die Frage stellen, ist das jetzt eher eine Symbolpolitik, um öffentlich wahrnehmbar eine Reaktion zu zeigen? Das ist, glaube ich, auch eine Debatte, die dazu gehört. Und die Sekundärmigration wird ja auch durch das Dublin-Verfahren aufgenommen. Und da ist die Frage, wie leicht kann man diese Verfahrensweisen torpedieren? Das ist ja das Problem der Dysfunktionalität, weil viele Mitgliedstaaten nicht zurücknehmen.
Da war jetzt sehr viel drin in dem, was Sie gesagt haben.
Ja, das stimmt. Aber
und ich will mal am Anfang anfangen. Was ich nicht verstanden habe, Sie haben zu Beginn gesagt, Ihrer Meinung nach gäbe es diesen Connex, diese Verbindung nicht, effektive Außenkontrollen und Notwendigkeit von Binnenkontrollen. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, die Begründung, warum wir jetzt Grenzkontrollen an den Binnengrenzen haben, das ist ja keine Folge von Mängeln an den Außengrenzen, weil die Personen, die dort sind, dafür gibt es dann eine Zuständigkeit. Das Problem kommt ja durch die Sekundärmigration, dass die Personen nicht in den Staaten bleiben, wo sie registriert sind und weiterreisen. Mhm. Deswegen ist das Versprechen mit der GEAS-Reform, da sieht das wieder anders aus, weil jetzt eben für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten, die Verfahren an den Grenzen durchgeführt werden sollen. Das kann in der Größenordnung von 20% vielleicht praktisch ein Minderungsfaktor für die Personen, die dann weiterreisen, bedeuten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
In aller Kürze könnten Sie kurz umreißen, was genau diese GEAS-Reform im Wesentlichen beinhaltet, weil wir können das ja nicht voraussetzen.
Ich kann ja mal kurz anfangen und Sie ergänzen. Also bislang bestand das europäische Asylsystem aus zwei Verordnungen, die Dublin-Verordnung und die Eurodac-Verordnung, und aus mehreren Richtlinien. Und Richtlinien bedeutet, es wurden Mindeststandards festgelegt für die Asylverfahren, für die Anerkennung von Asylsuchenden, für die Aufnahmebedingungen. Und die Mitgliedstaaten hatten aber eben noch relativ viel Spielraum. Seit einem Jahr ist die in Kraft, die GEAS-Reform. In einem Jahr muss sie dann auch umgesetzt werden. Die besteht jetzt aus 10 Rechtsakten, 9 Verordnungen. Das heißt also eine deutlich stärkere Harmonisierung des EU-Asylrechts. Man möchte jetzt eine Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis herbeiführen, weil wir teilweise sehr große Unterschiede haben. Zum Beispiel bei Afghanen werden in Deutschland deutlich mehr anerkannt als in Frankreich. Ganz wichtig, die Dublin-Verordnung wird aufgehen in die sogenannte Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung, wo die Zuständigkeitskriterien nochmal neu geregelt werden und wo dann auch dieser sogenannte Solidaritätsmechanismus festgelegt wird, also dass, wenn der entsprechende Migrationsdruck entsteht in Ländern, dass die andere Länder aber durch freiwillige Verpflichtung Personen abnehmen oder eben sie Ausgleichszahlungen in einen Fonds geben, die dann den entsprechenden Aufnahmeländern auch zugutekommt. Und dann noch, das haben Sie schon anklingen lassen, eine ganz wichtige Neuerung in der Asylverfahrensverordnung, die Außengrenzverfahren, dass eben Personen, deren Anerkennungsquote EU-weit im Vorjahr unter 20% lag, in die Außengrenzverfahren müssen, solange es sich nicht um Kinder handelt, Minderjährige handelt, Personen mit ungeklärter Identität oder Personen, die ein Sicherheitsrisiko erkennen lassen. Mhm. Und das sollen jetzt dann in einem Jahr 60.000 Plätze pro Jahr geschaffen werden, dann im Jahr später 90.000 und in zwei Jahren sollen es dann 120.000 Plätze sein von Personen, die man eben so durch die Asylverfahren bringt. Das Problem ist, dass in der Verordnung steht, diese Verfahren sollen innerhalb von 12 Wochen durchgeführt werden. Und wenn eben kein Schutzstatus zuerkannt wird, sollen die Personen in die Herkunftsländer abgeschoben werden. Und Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, würde ich mit der Erfahrung der letzten Jahre oder Jahrzehnte als sehr unwahrscheinlich bezeichnen.
Also das war ja jetzt auch ein dicker Brocken. Das klingt ausgesprochen differenziert. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal zu meiner Ursprungsfrage zurückkommen. Also wenn es denn dieses ausdifferenzierte, wohlüberlegte GEAS-System gibt, stellt die gegenwärtige Migrationslage tatsächlich die im Schengener Grenzkodex geforderte außergewöhnliche Situation dar, die das Funktionieren des Schengen-Raums gefährdet, Herr Kadelbach?
Ja, das halte ich für zweifelhaft. Also man kann das wohl so sehen, dass es eine permanente außergewöhnliche Situation ist, wenn immer hohe Zahlen von Grenzübertritten stattfinden. Aber das ist wohl nicht das, woran man im Schengener Grenzkodex gedacht hat. Hier wird unterschieden zwischen erwarteten und unerwarteten Ereignissen und je nachdem, worum es da geht. Also erwartet wäre zum Beispiel die von Herrn Merz genannte Europameisterschaft im Fußball. Da sind dann die Grenzkontrollfristen deutlich kürzer bemessen, als sie es für unerwartete Ereignisse sind. Aber da ist wohl nicht an einen Dauerzustand gedacht, der, ob man ihn sich nun gewünscht hat oder nicht, eben nicht plötzlich eintritt wie ein Naturereignis oder eine Pandemie oder so etwas. Ich hätte da Zweifel. So ganz geklärt scheint mir das durch Rechtsprechung nicht zu sein. Das wird Herr Kluth besser wissen. Zu ihm würde ich nur ganz kurz noch sagen, natürlich ist die Sekundärmigration das, was man als Problem identifiziert, aber die kann es ja auch nur geben, wenn es Primärmigration gegeben hat. Deswegen gibt es diesen Zusammenhang meiner Ansicht nach, der ja auch von Anfang an im Schengen-System angelegt ist, zwischen Außengrenzkontrollen und Binnengrenzfreiheiten durchaus. Aber ich glaube, so hat das auch nicht gemeint.
Genau, ich denke, das haben Sie jetzt schon sehr gut deutlich gemacht. Ich kann noch ergänzen, im Schengen-System wird ja dieser plötzliche, unerwartete Zustrom, also wenn die Flüchtlingszahlen plötzlich steigen, also wenn zum Beispiel 1 Million aus der Ukraine kommt, von dem dauerhaften Zustrom, der ja übrigens auch gesunken ist, sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union, erst recht im Vergleich zu 2015. Deswegen ist es auch ein bisschen irritierend, dass jetzt plötzlich diese scharfen Maßnahmen ergriffen werden.
Also und das Berliner Verwaltungsgericht, und jetzt kommen wir zu dieser aktuellen Entscheidung, hat die deutsche Grenzkontrollpraxis Anfang Juni ja eindeutig für rechtswidrig erklärt. Das Urteil richtet sich dabei besonders gegen das Vorgehen der schwarz-roten Regierung, Asylsuchende bei Grenzkontrollen auf deutschem Boden abzuweisen. Grundlage war die Klage von 2 Männern und einer Frau aus Somalia, die mit dem Zug aus Polen nach Deutschland gereist und in Frankfurt-Oder von der Bundespolizei nach Polen zurückgewiesen worden waren. Also das Berliner Verwaltungsgericht hat entschieden und hat gesagt, das ist rechtswidrig und die Beschlüsse seien auch unanfechtbar. Die Bundesregierung will aber trotzdem weitermachen wie bisher. Also wie dünn ist das rechtliche Eis, auf dem Innenminister Alexander Dobrindt da wandelt?
Vielleicht eine Spezifizierung. Das VG Berlin hat ausdrücklich nicht über die Grenzkontrollen, sondern nur über die Zurückweisung entschieden. Gibt aber vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu Grenzkontrollen eine Entscheidung, wo die andere Thematik geklärt ist. Das ist nämlich auch wichtig. Diese zwei Entscheidungen kann man zusammenlesen. Und das VG Berlin, das sind ja kluge Richter, sie haben sich auf die Rechtsfrage, auf die es ankommt, konzentriert und das andere offen gelassen. Da geht es letztendlich um die Frage, ist eben das Unionsrecht, also die Dublin-Verordnung, weiter anwendbar? Oder hat die Bundespolizei die Möglichkeit, sich auf diesen Artikel 72, also eine eben Notlage beziehungsweise eine Lage, in der die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet ist, zu berufen, mit der Folge, dass nicht das Unionsrecht, sondern deutsches Recht zur Anwendung kommt? Das ist die spezielle Frage, bei der man auch dann über die Voraussetzungen diskutieren muss. Und das hat das VG Berlin sehr ausführlich verneint, dass die Voraussetzungen dafür vorliegen.
Und wie dünn ist das rechtliche Eis also?
Sehr dünn.
Ich meine, ich denke, es geht auch stark um eine politische Frage. Ja. Also darum, hier auszutesten, wie weit man gehen kann. Das sind ja jetzt im Moment Verwaltungsgerichte, die entscheiden, also wahrscheinlich es bis zum EuGH zu bringen und eine Entscheidung herbeizuführen, die man dann, je nachdem wie sie ausfällt, auch wieder politisch nutzt, um zu sagen, wir kommen aus diesem Asylsystem nicht raus, wenn der EuGH entsprechend entscheiden würde. Wir brauchen aber in einer so wesentlichen politischen Frage, wie letztendlich der Zusammenhang auch der Bevölkerung und all den Folgen, wenn sehr viele Menschen kommen. Es kommen ja auch viele, die nachher keinen Schutztitel bekommen, dass wir eben hier dann auch Druck machen können, dass wir ein anderes Asylsystem brauchen. Also das dann nachher auf der europäischen Ebene zu nutzen, um hier nochmal in eine größere Asylreform einzusteigen.
40 Jahre Schengen, was wird aus der Idee der offenen Grenzen? Das ist unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit Winfried Kluth, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats für Integration und Migration, mit Stefan Kadelbach, Völkerrechtler, Professor für öffentliches Recht und Europarecht an der Goethe-Universität Frankfurt und mit der Migrationsforscherin, Historikerin und Professorin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, Sandra Kostner. Frau Kostner, wenn ich Ihre Äußerungen in verschiedenen Interviews und Gesprächen der vergangenen Monate richtig gehört und gelesen habe, dann finden Sie die deutschen Zurückweisung an den Grenzen nicht problematisch, obwohl die Freizügigkeit in Artikel 11 unseres Grundgesetzes festgeschrieben ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also die Zurückweisungen, da würde ich jetzt ein Fragezeichen setzen, ob die in der Form gut sind. Meine These ist, dass das Asylsystem für eine andere Zeit geschaffen wurde. Ganz konkret hervorgegangen aufgrund der Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft und dass wir hier eigentlich für eine große historische Ausnahmesituation glücklicherweise ein Asylrecht geschaffen haben, das so weitgehend ist, dass es eben sehr, sehr problematisch ist für die Staaten, dann noch Entscheidungen darüber zu treffen, also Ermessensentscheidungen auch zu treffen, wen man überhaupt eben ins Land lässt, weil das große Problem ist, und das zeigt sich ja durchgehend, dass wer einmal eingereist ist, auch wenn er keinen Schutztitel bekommt, dass die Personen so gut wie nicht mehr außer Landes zu bringen sind und damit eben letztendlich Personen selbst bestimmen können, in welches Land sie einwandern. Da bin ich der Meinung, dass wir darüber nachdenken müssen, wie die Welt vom 21. Jahrhundert sich jetzt unterscheidet zur Mitte des 20. Jahrhunderts und nochmal wirklich darüber nachdenken, wie können wir in Europa ein Asylsystem schaffen, wo wir tatsächlich Menschen, die unseren Schutz brauchen, auch aufnehmen, das aber auf eine Art und Weise tun, die auch die Unterstützung der Bevölkerung findet. Denn was wir häufig vergessen, weil wir ja das als subjektives Grundrecht auffassen, auch auf EU-Ebene inzwischen, dass die aufnehmende Bevölkerung das mittragen muss. Und das tut sie nur sehr bedingt, wenn die Zahlen über einen relativ langen Zeitraum hoch bleiben. Weil das ist einfach eine wesentliche Frage für eine Bevölkerung, wer kommt ins Land? Und vor allem Asyl heißt ja auch, ich komme nicht nur ins Land, sondern ich muss auch versorgt werden. Das heißt also, hier wird eben der aufnehmenden Bevölkerung auch eine wirtschaftliche Last auferlegt. Und das kann man eben nicht allzu lange machen, wenn die Zahlen hoch sind.
Aber wir haben doch schon einen neuen Entwurf für ein neues Asylsystem, GEAS. Wir haben vorhin darüber geredet. Also darüber hinaus noch, meinen Sie?
Ja, weil GEAS ist natürlich die Operation am offenen Herzen sozusagen. Also sie haben ein System, was grundsätzlich weitgehend dysfunktional ist. Und das wird über das, was man jetzt macht, in einigen Stellen wahrscheinlich tatsächlich verbessern, aber an vielen grundlegenden Stellen eben auch nicht. Also ich glaube nicht, dass GEAS so weit das europäische Asylsystem reformiert, dass es tatsächlich von den aufnehmenden europäischen Bevölkerungen über einen langen Zeitraum mitgetragen wird. Wir sehen das ja auch, wie wir in Land um Land immer mehr rechtspopulistische Parteien haben, die dadurch sehr stark werden.
Ich möchte kurz noch was zu dem Verhältnis zwischen politischem Anliegen und Regierungspraxis sagen. Natürlich ist das ein legitimes politisches Anliegen, dafür zu sorgen, dass die Aufnahmemöglichkeiten der Bevölkerung nicht überspannt werden und dass das alles sozialverträglich bleibt. Eine andere Frage ist es, ob es deswegen legitim sein kann, dass eine Regierung sich nicht an die Rechtsprechung hält. Und das halte ich doch für sehr fraglich. Also was soll denn dann die Regierung, die aus dem parlamentarischen System hervorgegangen ist, noch unterscheiden von denjenigen, die mit ihren Zielen so hausieren gehen, dass sie denken, die pure Durchsetzung, egal zu welchem Preis, alleine legitimiert schon alles. Das finde ich fragwürdig. Wir wissen auch noch nicht, welche Effekte GEAS haben wird. Trotzdem wissen einige anscheinend jetzt schon ganz genau, dass es nicht ausreichen wird. Das mag so sein, aber dann muss man eben die politischen Wege beschreiten, um das Recht entsprechend anzupassen. Aber es kann nicht sein, dass man der eigenen Rechtsprechung die Legitimität abspricht.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also solange eben der Rechtsrahmen besteht, wie er besteht, muss die Politik sich auch dran halten. Sie sollte eben auf politischem Wege versuchen, das zu ändern. Dann würde sich ja auch entsprechend im Einklang damit die Rechtsprechung wieder verändern.
Sie hatten vorhin auch schon das Stichwort symbolische Politik genannt, Herr Kluth.
Ja.
Also sind die deutschen Grenzkontrollen auch zu einem ganz gehörigen Anteil symbolische Politik. Weil wenn man sich anschaut, bei den Kontrollen der letzten 4 Wochen hat die Bundespolizei 14.000 Beamte eingesetzt an den binneneuropäischen Grenzen und insgesamt 160 Menschen an der Grenze zurückgewiesen.
Genau, das ist keine hohe Quote. Das ist ja letztendlich auch das Thema, wie effektiv sind Grenzkontrollen, weil man ja dann auch andere Wege wählen kann. Das ist also ein Punkt. Wenn ich darf, würde ich nochmal auf die Reformüberlegung von Frau Kostner zurückkommen. Es ist sicherlich richtig, als man das GEAS, also ich würde nicht auf das Grundgesetz, sondern auf das europäische Rechtssystem abstellen, Anfang der 90er Jahre konstruiert hat, hat man nicht mit diesen hohen Zahlen gerechnet. Das war ja eine Reaktion auf den Zerfall von Ex-Jugoslawien und die Flüchtlingsströme, die es damals gab. Und sicherlich ist die Bevölkerung nicht so erfreut, wenn so viele humanitäre Aufnahmen erfolgen. Aber der übergeordnete Rechtsrahmen, den man ja auch sehen muss, ist die Frage, welchen Anteil trägt Europa an den globalen humanitären Aufnahmen? Und ich glaube, das wird ein bisschen zu wenig gesehen, wenn wir die Nachbarstaaten von den Krisenstaaten sehen haben, die auch, das gilt auch für die Türkei im Übrigen, sehr viel höhere Aufnahmen unter sehr viel schwierigeren Bedingungen. Und ich glaube, ein wichtiger Teil von GEAS war ursprünglich, dass Europa seinen Beitrag leistet und dass es dieses Versprechen gibt, wer nach Europa kommt, bekommt ein faires Verfahren. Das wird ja auch weiter gewährleistet. Die Dysfunktionalität bezieht sich ja im Wesentlichen auf die Sekundärmigration, nicht auf das Schutzsystem insgesamt. Und ich glaube, danach muss man differenzieren. Wenn jetzt gesagt wird, wir wollen insgesamt weniger aufnehmen, ist das nochmal ein anderes Thema als die Bekämpfung der Dysfunktionalität des Dublin-Systems, der Zuständigkeitsordnung. Und auch da ist wichtig zu sehen, die neue Verordnung, die Dublin-Verordnung anwendet, hat bei der Zuständigkeit nichts Substanzielles verändert. Die Zuständigkeiten, also der Erstankunftsländer, sind weiterhin wie vorher. Insofern ist da die Reform noch nicht wirklich durchgedrungen.
Nee, das wird ja auch noch ein Jahr dauern, bis es dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Und ich denke, dass für die Außengrenzstaaten es eher sogar eine Entlastung darstellen kann. Denn was es ja verändert hat bei den Zuständigkeitskriterien, dass die familiären Bezüge deutlich gestärkt werden.
Aber jetzt haben Sie gesagt, die familiären Bezüge werden gestärkt. Gleichzeitig wird der Familiennachzug ja geschwächt.
Bei den subsidiär Geschützten im Moment, ja.
Ja, genau. Frau Kostner, das ist ja immer die Sache, im Augenblick haben wir sehr hohe Zahlen wegen der Sekundärmigration. Und das kann man jetzt gegenüberstellen, wenn wir sagen, da wird Ordnung geschaffen und dann haben wir mehr Primärzuständigkeiten, das würde trotzdem insgesamt zu einer Entlastung führen. Ist immer die Frage, was man dann gegenrechnet. Aber die Frage ist, schaffen wir es bei der Sekundärmigration Ordnung einkehren zu lassen? Das würde für Deutschland zu einer Entlastung finden und das ist die große Herausforderung.
Da haben Sie recht.
Aber ich möchte es jetzt nochmal von der anderen Seite betrachten. Also wir brauchen Fachkräfte. Herr Kluth, welche Position vertritt der Sachverständigenrat für Integration und Migration gegenüber diesen nationalen Alleingängen, wie Deutschland sie jetzt unternimmt?
Wir sind der Meinung, die Bundesregierung soll ihre Hauptaufmerksamkeit darauf richten, die GEAS-Reform gemeinsam und auch unter Wahrung des Rechts durchzuführen. Die Idee, die ja ein bisschen jetzt hinter der Politik steht, Rechtsbruch mit Rechtsbruch zu beantworten, halten wir nicht für einen zukunftsweisenden Weg, weil die Europäische Union ja auf dem Rechtsstaatsgrundsatz, auf der kooperativen, vertrauensvollen Zusammenarbeit beruht. Und nur so kann man auch Fortschritte erzielen. Das heißt, wir müssen eben auch die anderen Mitgliedstaaten motivieren, sich wieder an das Recht zu halten. Und da sind eben solche Vorgehensweisen aus unserer Sicht kontraproduktiv. Und das ist auch die Position, die wir vertreten.
Und dann möchte ich nochmal zurückkommen auf Schengen, weil das ist ja das Oberthema unserer heutigen Sendung. Mhm. 40 Jahre Schengen, was wird aus der Idee der offenen Grenzen? Damit verbunden finde ich eine wichtige Frage, die: Welche Auswirkungen hat das deutsche Vorgehen auf den europäischen Zusammenhalt? Also die polnische Regierung ist gelinde gesagt not amused über die deutschen Grenzkontrollen. Gefährden wir mit unserem nationalen Alleingang auch die Kooperationsbereitschaft unserer europäischen Nachbarn in anderen Fragen?
Die Politik beruft sich gern darauf, vor allem der Innenminister tut das, glaube ich, dass seine Kollegen in anderen Ländern seiner Politik zustimmend gegenüberstehen.
Was ja nicht stimmt, im Falle Polens zum Beispiel.
Ich würde das eher skeptisch sehen und glaube auch, dass nationale Alleingänge dem europäischen Gedanken abträglich sind und dass auch nichts damit gewonnen ist, wenn wir auf die Idee kommen, innerhalb Europas Asylbewerber oder Migranten hin und her zu schieben. Ich glaube, dass man das gesamteuropäisch sehen muss und dass Alleingänge oder einseitige nationale Maßnahmen da sehr, sehr problematisch sind. Man muss auch, finde ich, das in einem Gesamtzusammenhang sehen. Europa kämpft zurzeit um seine Selbstständigkeit in der Zukunft. Wir haben Machtblöcke in der Welt, die innerlich ganz anders organisiert sind und ausgerichtet sind als Europa.
Die USA meinen Sie zum Beispiel?
Das sind nicht die schlimmsten, aber in der Tat, ja. Und wenn wir dann in solchen Fragen zu keiner gemeinsamen Haltung finden, dann wird das natürlich alles noch viel schwieriger.
Aber ich möchte noch ein bisschen konkreter machen. Also Gefährdung der Kooperationsbereitschaft unserer europäischen Nachbarn. Wie könnte das aussehen? Also was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn doch so viele Staaten an diesen Grenzkontrollen festhalten und eben auch Deutschland sich da so bockig zeigt, die deutsche Regierung? Also welche Risiken stecken da drin?
Die Frage ist, ob das wirklich der entscheidende Punkt ist, die Grenzkontrollen. Also ich glaube, dass man hier auf das falsche Pferd setzt. Und Sie haben das ja auch schön mit den Zahlen gesagt, diese 160 Zurückweisungen bei diesem riesigen Aufwand. Da sieht man ja, dass vermutlich diese These stimmt, dass das Schengen-System ohne Grenzkontrollen mit Schleierfahndung vermutlich da effektiver ist.
Ja, ich denke, was die Sekundärmigration betrifft und auch die Migration überhaupt jetzt nach Europa von Personen, die jetzt nicht eigentlich einen Schutzstatus auch bekommen und benötigen, dass die sich nicht abschrecken lassen oder nur in kleinen Zahlen abschrecken lassen von Grenzkontrollen, sondern dass man da dann eher wirklich die Aufnahmebedingungen ändern muss. Und was es attraktiv macht, ich kann das ja gut nachvollziehen, man muss ja nur den Perspektivwechsel vollziehen. Man wäre jetzt anstelle dieser Menschen, würde ich mir natürlich auch überlegen, wann macht das Sinn, weil die Reise nach Europa ist in der Regel gefährlich und teuer. Wann macht es Sinn, so ein Risiko einzugehen? Und das mache ich jetzt nicht, wenn ich vielleicht an der Grenzkontrolle scheitere, dann beim dritten oder vierten Mal oder irgendwann schaffe ich es dann doch. Sondern das mache ich dann nicht mehr, wenn ich weiß, dass ich, wenn ich nicht wirklich einen Schutztitel bekommen werde, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich die entsprechenden Kriterien erfülle, sehr hoch ist, dann mache ich das trotzdem, auch wenn ich dann keinen Schutztitel bekomme, wenn ich weiß, dass ich de facto bleiben kann. Und ich glaube, da müssen wir einfach ran, dass diejenigen, die zu uns kommen und eben keinen Schutzanspruch haben, dass diese Personen tatsächlich auch wieder unsere Länder verlassen müssen, also den Schengen-Raum verlassen müssen.
Also Sie sind halt einfach durch und durch Migrationsforscherin. Sie haben jetzt nochmal auf die Migration abgehoben. An sich wollte ich auch gerne von Ihnen hören. Gefährdet die deutsche Regierung mit den Grenzkontrollen und mit diesem nationalen Alleingang, den zugegebenermaßen auch andere Staaten in Europa praktizieren, aber die Freizügigkeit auf die Gefahr hin, dass Europa wesentliche Schäden nimmt dadurch? Also wie bewerten Sie das?
Gut, das hängt natürlich davon ab, mit welcher Intensität und wie lange diese Grenzkontrollen dann auch betrieben werden. Ich stimme Ihnen zu, es ist insofern, denke ich, bei Deutschland was anderes, weil wir der größte Staat sind, auch der Staat mit den meisten Grenzen zu anderen europäischen Staaten, also am meisten mögliche Binnengrenzkontrollen dann auch. Also das unterscheidet das natürlich bei Deutschland. Wenn wir das tatsächlich jetzt über einen langen Zeitraum sehr intensiv machen würden, was ich allerdings bezweifle, schon aus Ressourcengründen, dann denke ich, könnte das tatsächlich einen Schaden dann auch Schengen-System und dem Glauben an die Freizügigkeit zur Folge haben und auch sehr viel Unmut bei den Nachbarn hervorrufen. Solange das jetzt eine kurze Phase ist und das Ganze auch eher etwas sporadischer ausgelegt ist, glaube ich, dass man da eine gewisse Verärgerung, einen gewissen Unmut hat, den man aber auch relativ schnell wieder vergisst.
Aber andere europäische Staaten haben das ja jetzt nicht kurz gemacht, sondern die haben ja immer wieder verlängert, also immer wieder nochmal neu. Also ob das jetzt bei Deutschland dann nur kurz sein wird, weiß man ja auch nicht.
Das weiß man natürlich noch nicht, wie lange das in welcher Intensität dann eben auch gemacht wird. Wenn es jetzt genutzt wird, auch wenn es vielleicht nicht die beste Idee ist, um politischen Handlungsdruck in Brüssel aufzubauen, dann wäre das auch nochmal was anderes. Es ist ja auch immer die Frage, was für einen Zweck verfolgt man tatsächlich damit und dann tatsächlich in Brüssel dann politisch verhandelt wird, wie kann es eine Lösung dafür geben, ohne dass man eben die Freizügigkeit, die gelebte Freizügigkeit, die erlebbare Freizügigkeit ohne Grenzkontrollen dann für die Bürgerinnen und Bürger des Schengen-Raumes zu stark zurückfährt.
Ich glaube, das Kalkül wird wohl sein, dass man das für eine Weile aufrechterhält, für die Zeit, die es dauert, bis der Europäische Gerichtshof dazu zu entscheiden hat. Es wird vermutlich kein Vertragsverletzungsverfahren der Kommission deswegen geben, wenn ich das Klima richtig deute. Aber irgendwann wird ein Gericht dem Europäischen Gerichtshof eine Frage vorlegen, dann wird er darüber entscheiden. Und jetzt kann man fragen, wie lange wird das dauern? Man könnte vielleicht so etwa einen Zeitraum von 2 Jahren veranschlagen, vielleicht auch 3. Und das scheint mir der Zeitraum zu sein, in dem in der Regierung zurzeit gedacht wird. Und dann hofft man eben in dieser Zeit so viel Druck aufgebaut zu haben, um das Asylsystem zu verändern. Wenn diese Rechnung aufgeht, dann kann man das politisch vermutlich als Erfolg verbuchen. Der Kollateralschaden, den das für die Rechtsstaatlichkeit aussieht, tut mir leid, dass ich darauf immer wieder zurückkommen muss, aber ich bin nun mal durch und durch Jurist, der ist da noch nicht eingerechnet und den halte ich aber wirklich für beachtenswert.
Es ist so, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ja schon die bestehenden Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt hat. Wir sind ja über die Maximalzeiten hinweg und dass die EU-Kommission als Wächter keine Vertragsverletzungsverfahren schon seit langem in dieser Frage macht, das ist auch eine bedauerliche Situation. Aber da sehen wir, wie alle Seiten auch verunsichert sind und auf Zeit spielen.
Der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean-Claude Asselborn hat in einer Diskussionsrunde zu 40 Jahre Schengen im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kürzlich gesagt, Zitat, wenn die Migrationspolitik an Schengen angekoppelt wird, dann ist Schengen verloren. Ist das zu schwarz gemalt? Wie bewerten Sie diese Äußerung und die Gefahr, dass das tatsächlich passiert?
Also zunächst mal halte ich das in der Konsequenz durchaus für richtig und jedenfalls für ein sehr reales Risiko. Und würde auch auf die Gesetzmäßigkeiten von Schengen selbst stärker setzen, wie Herr Kluth das vorhin auch gesagt hat. Es ist nicht erwiesen, dass das bestehende System weniger effektiv ist als das jetzt zurzeit ausprobiert wird.
Das bestehende Schengen-System.
Mit Schleierfahndung und Zuständigkeiten der Polizei in grenznahen Korridoren und dergleichen mehr. Es gibt ja diese Instrumente und sie werden auch benutzt. Und ich halte die nach wie vor für richtig und nicht für evident weniger effektiv.
Mit Blick auf die Uhr kommen wir zur Schlussfrage. Und die lautet, wie können wir Schengen und damit die Freizügigkeit innerhalb Europas erhalten und gleichzeitig die Sicherheit gewährleisten? Das ist ja auch verschiedentlich deutlich geworden, dass Sicherheit das zweite Standbein des Schengener Abkommens ist. Also wie kann das gelingen, ohne auf populistischen Druck in Sachen Migrationspolitik zu reagieren und ohne nationale Sicherheitsinteressen den Vorrang vor gemeinsamen Regeln zu geben?
Aus meiner Sicht ist die konsequente Weiterverfolgung der sicherheitspolitischen Pfade da wichtig. Wir sind ja im Bereich der Sicherheitspolitik auch weitergekommen, also nicht nur mit Schleierfahndung, auch mit dem Thema Datenabgleich und andere Instrumente. Das ist die eigentliche Herausforderung und die kann auch im Rahmen der bestehenden Freizügigkeiten optimiert und fortgeführt werden. Also eigene fachpolitische Konzepte in diesem Bereich, die durchaus kompatibel sind mit Freizügigkeit im Sinne der Schengen-Konstruktion.
Herr Professor Kadelbach.
Man muss an den asylrechtlichen Regelungen weiter arbeiten. Und so schwerfällig das sein mag, so ist die Europäische Union nun mal, sich an die Gesetzmäßigkeiten halten, die da Gültigkeit haben. Und das, wie es Frau Kostner vorhin sagte, die Idee, das GEAS-System immanent fortzuentwickeln, halte ich für richtig. Langfristige Grenzkontrollen können wir uns aus verschiedenen Gründen, die wir ja auch diskutiert haben, schlicht nicht erlauben.
Frau Kostner, dann haben Sie das letzte Wort.
Ja, das gefällt mir. Nein, die Freizügigkeit auf jeden Fall erhalten. Und ich denke, als erste eher kurzfristige Maßnahme dann auch als ein langfristiges Weiterentwickeln des GEAS-Systems, um eben die Dysfunktionalität zu beenden. Aber als erste Maßnahme noch stärker, als es auch jetzt in der GEAS-Reform angelegt ist, an die Sekundärmigration heranzugehen. Was bedeutet, die Außengrenzstaaten stärker in die Pflicht zu nehmen, sie aber dabei auch entsprechend zu unterstützen. Das haben wir nämlich oft genug nicht getan, die Personen dann auch zu registrieren und wenn der Migrationsdruck dort so hoch wird, dass dann tatsächlich auch andere Mitgliedstaaten wie Deutschland entsprechend Personen aufnehmen. Das würde es dann auch mit sich bringen, dass wir die Grenzkontrollen nicht brauchen.
40 Jahre Schengen, was wird aus der Idee der offenen Grenzen? Das war unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit der Historikerin und Migrationsforscherin Sandra Kostner, dem Europa- und Völkerrechtler Stefan Kadelbach von der Goethe-Uni Frankfurt und mit Winfried Kluth, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Mein Name ist Doris Maul und ich sage herzlichen Dank an die Diskutanten und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Interesse.